Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Schmidt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ab Montag gelten die neuen Corona-Bestimmungen. Was da genau auf uns zukommt und wie unterschiedlich das in den Bundesländern wieder gehandhabt wird, dazu gibt es zu Beginn dieser Sendung mehr Informationen. Sie können sich vielleicht noch an das Attentat von Hanau im vergangenen Februar erinnern. Damals erschoss der Täter 9 Menschen aus rassistischen Motiven, danach seine Mutter und sich selbst. Der Vater des Mörders lebt noch, ebenfalls in Hanau. Doch vor ihm haben die Menschen in der Umgebung jetzt Angst. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Und heute am 6. Januar ist Fastnachtsauftakt in Baden-Württemberg. Doch Corona hatte auch hier den Narren das Fest ordentlich verdorben. Doch nicht überall. Wir berichten jetzt bei Deutschland heute. Es wird noch einsamer die nächsten Wochen, für uns alle, so viel steht fest. Die Corona-Maßnahmen werden ab Montag noch weiter verschärft, erstmal bis Ende des Monats. Dahinter steckt ein gemeinsames Ziel von Bund und Ländern. Man möchte sich und uns schützen, die Verbreitung des Virus möglichst verhindern. Gestern wurde sich darauf verständigt und heute sickert nach und nach durch, was das für Auswirkungen für die Menschen in den verschiedenen Bundesländern hat. Meine Kollegin Claudia van Laak lebt und arbeitet in Berlin und hat sich die Entscheidungen mal näher angesehen. Welches Bundesland trifft die Entscheidungen denn derzeit am härtesten, Frau van Laak?
Ja, das sind die Bundesländer bzw. besser gesagt Landkreise, in denen die Inzidenz über 200 liegt. Dort wird ja die Bewegung der Menschen eingeschränkt. Das betrifft Thüringen, Sachsen und Bayern. In Sachsen haben wir das ja schon. Hören wir vielleicht dazu den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Dort hat das Kabinett am Vormittag getagt.
Vom Wohnort aus ist es nicht mehr zulässig, touristische Tagesausflüge zu machen, die weiter sind als 15 Kilometer. Dies gilt ausdrücklich nicht für das Thema Einkaufen, Beruf und Familie. Es gilt nur für diese touristischen Tagesausflüge oder entsprechende Aktivitäten, die damit im Zusammenhang stehen, bestimmte Sportarten, die damit gemacht werden sollen.
Also es können weiter Verwandtenbesuche stattfinden, allerdings nur noch eine Person. Es darf auch weiter zur Arbeit gefahren werden, kein Tagestourismus mehr. Allerdings ist die Frage, wie ist das, wenn ich aus anderen Bundesländern nach Bayern einreise, zum Beispiel von Hessen? Eigentlich müsste das gehen, denn ein Einreiseverbot gilt ja nicht für diese Kreise mit der Inzidenz von mehr als 200. Einreiseverbot, vielleicht erinnern wir uns, hatten wir ja im Frühjahr zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern und auch nach Brandenburg.
Ja, Sie haben die Inzidenz angesprochen. Wenn die über 200 liegt, wird der Bewegungsradius künftig eingeschränkt auf 15 Kilometer. Das ist vielleicht die größte Veränderung jetzt mit diesem eingeschränkten Corona, mit den eingeschränkten Corona-Maßnahmen. Dieser Beschluss, der gilt ja schon in Sachsen seit Dezember. Und wie sind da die Erfahrungen? Können Sie da berichten?
Ja, da gibt es einen Unterschied zu dem gestern beschlossenen. Bezugspunkt ist nämlich genau die Wohnadresse, also die Straße, in der ich wohne und nicht die Stadt als solche. Und man müsste jetzt eigentlich sagen, das gilt seit 3,5 Wochen und da müsste man längst ein Ergebnis sehen, sprich die Inzidenzzahlen müssten drastisch nach unten gehen, aber das ist nur zum Teil der Fall, also es ist kein belastbarer Wert. Und ganz wichtig, diese Beschränkungen haben eben nicht zur Folge, dass die sächsischen Krankenhäuser entlastet wären. Ganz im Gegenteil, was man von dort hört, die Lage bleibt äußerst angespannt in Sachsen in den Krankenhäusern und Corona-Kranke werden dann nach wie vor ausgeflogen in andere Bundesländer.
Neben Sachsen hat ja auch Thüringen extrem hohe Zahlen. 244 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner, so der aktuelle Stand. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow wollte die Bewegungsbeschränkung ebenfalls. Ist die denn dort jetzt auch beschlossene Sache?
Nein, er konnte sich nicht durchsetzen. Bodo Ramelow von der Linken hat sich nicht durchgesetzt gegen die mitregierenden Grünen und Sozialdemokraten. Jetzt ist es so, dass in Thüringen, dass die Landkreise selber beschließen können. Also die Thüringer Landesregierung hat im Grunde einfach nur die Verantwortung nach unten abgegeben.
Die Einschränkungen betreffen auch den Schulbetrieb. Da ist die Frage, wo in Deutschland gibt es überhaupt noch eine Präsenzpflicht?
Nirgendwo. Die gibt es nicht, aber Mecklenburg-Vorpommern will in der nächsten Woche wieder starten mit dem Präsenzunterricht. Im Nordosten sind ja die Corona-Zahlen vergleichsweise niedrig. Gleichzeitig muss man sagen, kommt das Land wirklich sehr, sehr gut voran mit dem Impfen. Also ab nächster Woche dort Präsenzunterricht für alle Abschlussklassen und für die Schülerinnen und Schüler der ersten bis sechsten Klassen in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es keine Präsenzpflicht, aber sie dürfen zur Schule kommen. Das ist die Regelung dort.
Okay, sprechen wir noch kurz über die Kindertagesstätten. Das ist ja auch ein heikles Thema. Das heißt, die Notfallbetreuung bleibt sichergestellt. Was heißt das genau und für wen gilt das?
Das ist eben auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also in Berlin dringender Appell an die Eltern von Kita-Kindern. Bitte, bitte lasst euer Kind zu Hause. In anderen Bundesländern dürfen diejenigen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, ihre Kinder weiter in die Kita schicken. Bayern hat es jetzt anders formuliert und soeben gesagt, wer will, kann sein Kind in die Notbetreuung bringen. Also unabhängig vom Beruf des Vaters oder der Mutter.
Für Berlin interessant, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben ja gestern gemeinsam beschlossen, Arbeitgeber werden dringend gebeten, großzügige Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen. Gehen denn die Länder da mit gutem Beispiel voran? Schicken sie ihre Beamten und Angestellten jetzt ins Homeoffice?
Also Berlin nicht. Da gibt es die Angabe, dass nur 10% der Landesbediensteten wirklich einen Laptop haben und auch über ausreichend gute Internetverbindung verfügen, dass sie sich auch in das Netzwerk einwählen können ihres Arbeitgebers. Also nur 10%. Berlin geht da mit schlechtem Beispiel voran, muss man wirklich sagen, was das Homeoffice angeht.
Ab Montag gilt ein strengerer Lockdown, was die neuen Corona-Regeln für die verschiedenen Bundesländer bedeuten. Dazu war das ein Ausblick von Claudia van Lack. Elf Monate ist das grauenvolle Attentat von Hanau jetzt her. Bei dem Anschlag erschießt der Täter 9 Menschen, die meisten davon mit Migrationshintergrund. Anschließend tötet er seine Mutter und sich selbst. Immer noch sind die Hintergründe der Tat unklar. An der Aufklärung arbeitet der Generalbundesanwalt. Fakt ist, der Täter war rassistisch. Aber nicht nur er, sondern wohl auch sein Vater, der noch immer in Hanau lebt, nicht weit entfernt von einem der Tatorte. Die Kollegen vom Spiegel deckten kurz vor Weihnachten auf, dass der Vater des Mörders offenbar in weiten Teilen das rassistische und verschwörungstheoretische Gedankengut seines toten Sohnes teile. Angehörige und Freunde der Opfer vom 19. Februar fordern nun die Polizei auf, nicht mehr wegzusehen und sie, wenn nötig, vor dem Mann zu schützen. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau berichtet.
Liebe Freundinnen und Freunde, danke, dass ihr alle da seid heute.
Çetin Gültekin, der Bruder des am 19. Februar 2020 ermordeten Gökhan, begrüßt zum Jahreswechsel rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Kundgebung in Hanau-Kesselstadt. Nicht weit entfernt steht der Kiosk, in dem 5 Menschen nach dem rechtsterroristischen Anschlag starben. Am Ende waren 11 Menschen tot.
Ehrlich gesagt frage ich mich, warum wir heute eigentlich hier stehen müssen. Warum sich 10 Monate nach dem rassistischen Anschlag eigentlich nichts geändert hat.
Organisiert hat die Veranstaltung die Initiative 19. Februar. In dieser Gruppe treffen sich seit dem Attentat Angehörige der Opfer und antirassistische Aktivistinnen und Aktivisten, um immer wieder vollständige Aufklärung zum Attentat zu fordern. Die Kundgebung vor wenigen Tagen sollte insbesondere auf den Vater des Attentäters aufmerksam machen. Peter Minnemann hat den Anschlag am 19. Februar überlebt und wohnt weiterhin in Hanau-Kesselstadt.
Wir sind heute hier zusammengekommen, weil der Vater des Restterroristen seit mindestens April 2020 bis September 2020 immer noch rassistische Anzeigen stellt, das Gedankengut seines Sohnes vertritt Er fordert Munition und Waffen und er meint, sein Sohn wäre das Opfer von dem Anschlag gewesen. Das macht uns Angst.
Erst kurz vor Weihnachten hatte der Spiegel berichtet, dass der Vater des Attentäters sich seit Monaten in Schreiben an Behörden rassistisch äußert, Drohungen ausspricht und auch die Waffen zurückverlangt, die sein Sohn in der Februarmordnacht benutzt hatte. Nevros Duman von der Hanauer Initiative 19. Februar appelliert an die hessischen Sicherheitsbehörden, den Fall ernst zu nehmen.
Wir wissen alle in Hanau nur zu gut, dass ein Rassist von Ermittlungsbehörden nicht ernst genommen wurde und das nicht ernst nehmen und nicht hingucken dazu geführt hat, dass 9 junge Menschen ermordet wurden. Und seit April wissen die Ermittlungsbehörden, wir nicht, wir erst jetzt, dass der Vater genauso tickt wie der Sohn.
Vor allem im Hanauer Stadtteil Kesselstadt, wo der Mann lebt, herrscht nun Angst. Darauf macht Cetin Gültekin über einen Lautsprecher aufmerksam.
Warum ist es unsere Aufgabe, dass nach Bekanntgabe von Spiegel Online wir Konsequenzen ziehen müssen? Warum ziehen die Behörden und vor allem die Polizei keine Konsequenzen?
Der Bruder des Mordopfers vom 19. Februar fordert vor allem, dass dem Vater des Täters nach seiner öffentlichen Forderung nach Waffen nun der Führerschein entzogen wird, damit die Nachbarn nicht weiterhin in Angst leben müssen.
Wir haben auch gesehen, was man mit Autos machen kann. Nizza, Breitscheidplatz, Volkmarsen, Trier. Wir haben Angst, dass er mit dem Auto durch die Gegend fährt.
Ein Polizeisprecher reagiert am Rande der Kundgebung. Er erklärt, bis auf Polizeipräsenz vor dem Haus des Mannes gäbe es im Augenblick keine rechtliche Handhabe, gegen ihn vorzugehen.
Wir nehmen für jede Situation eine sogenannte Gefährdungslagenbewertung vor. Das heißt, wir prüfen alle Fakten, die uns vorliegen, die uns bekannt sind, alle Situationen und danach bewerten wir, welche Maßnahmen getroffen werden müssen oder welche Maßnahmen wir treffen.
Diese Aussage beruhigt viele Menschen, vor allem in Hanau-Kesselstadt nicht. Sie sehen zwar die Polizeipräsenz vor dem Haus des Attentäters, in dem der Vater nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie wieder lebt. Doch die Sorgen bleiben.
Alleine schon, dass er die Waffen und die Munition zurückhaben will, deutet ja auf die Ideologie, was er da verbreitet hat oder was er mit seinem Sohn teilt oder geteilt hat. Das ist in meinen Augen und in meiner Denkweise, dass dieser Mann gesundheitlich da eine Gefahr für die Bevölkerung ist.
Auch Nevros Duman von der Initiative 19. Februar macht noch einmal über den Lautsprecher deutlich, dass rassistische Gewalt nicht nur ein Hanauer Problem ist. Sie schlägt den Bogen von der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor knapp 2 Jahren bis heute.
Kassel, Wächtersbach, Halle, Hanau, überall werden Menschen ermordet von Rassisten. Von Rassisten! Die bekannt sind.
Dann bricht Nevros Duman vorerst die Stimme. Doch sie wird sie wiederfinden. Denn die Initiative 19. Februar in Hanau wird weiterkämpfen gegen Rassismus. Nicht nur in der eigenen Stadt.
Die rassistische Minderheit, die außer sich selbst alles andere auf dieser Welt hasst, muss entwaffnet werden. Nazis raus aus Ämtern, Behörden, Institutionen, Parlamenten, Bundeswehr und Polizei. Wir warten nicht auf den nächsten Anschlag.
In Hanau haben viele aus der Bevölkerung Angst vor dem Vater des Attentäters. Über die Hintergründe war das ein Beitrag von Ludger Fittkau. Normalerweise würde heute in ganz vielen Städten und Gemeinden ordentlich gefeiert. Denn an Dreikönig, also am 6. Januar, beginnen allerlei Aktionen um die schwäbisch-alemannische Fasnacht. Da gibt es jede Menge spannende Bräuche. Zum Beispiel Gschell abstaube, zu Hochdeutsch das Kostüm abstauben und sich damit erstmals wieder in der Öffentlichkeit zeigen. Das wäre ein Brauch in Rottweil, der ältesten Stadt im Ländle. In Überlingen am Bodensee eröffnen seit Jahr und Tag die Hänsele die 5. Jahreszeit. Das sind Traditionsfiguren mit peitschenähnlichen Kabatschen. Doch in diesem Jahr ist, wie Sie sich vorstellen können, alles anders. Wegen der Corona-Pandemie fällt das meiste aus, das meiste. Aber eben nicht alles. Denn trotz des Virus wollen die Narren dort doch irgendwie Flagge zeigen. Was da heute Vormittag konkret in Überlingen abging, Thomas Wagner war für uns dabei.
11.59 Minuten und 50 Sekunden in Überlingen am Bodensee.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Die Die peitschenähnlichen Gabatschen knallen pünktlich wie seit Jahrzehnten im gesamten Überlinger Stadtgebiet. Nicht im Fasnachtsfest, sondern ganz zivil im dicken Pullover steht Hänsele-Vater Harald Kirchmeier, der Vorsitzende der Hänsele-Zunft, auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt, macht nach ein paar Minuten eine Pause. Das Einschnallen der Fasnacht will man sich zwar in Überlingen nicht nehmen lassen, Corona haben aber auch die Narren im Blick. Die Hänsele mit ihren Kabatschen stehen nicht wie sonst üblich im dichten Pulk nebeneinander, sondern...
Genau, auf die Stanz. Also es steht nirgends, dass das Anschnallen nur in der Münster- und der Christophstraße stattfinden darf, sondern in der ganzen Stadt. Und deswegen, die Stadt ist zwischen den Ortsschildern und deswegen sind wir ein bisschen nach außen ausgewichen.
Will heißen, die Hänsele stehen mit ihren Kabatschen quer übers ganze Stadtgebiet verteilt. Zwischen denen, die hier lautstark auf den Fasnetzauftakt aufmerksam machen, liegen Kilometer. Erich Heckenberger, seit über 30 Jahren Mitglied der Überlinger Hänsele-Zunft, ist ebenfalls mit dabei. Einschnellen der Fasnacht auf Distanz, ja, ausfallen lassen das Ganze auf gar keinen Fall, lautet seine Devise.
Ich war 25 Jahre Vorstand in der Hänsele-Zunft, das gehört dazu. Das ist ein Stück Leben, das ist ein Stück Überlinge. Wenn man von klein auf dabei ist, das kann man nicht lassen. Das ist Tradition, wir brauchen das.
Den Überlinger Narrenmarsch hören die Hänsele nicht wie in den Vorjahren live von der Fasnachtskapelle, sondern vom Smartphone. Alles ist ein bisschen anders in Corona-Zeiten. Abstand, keine Menschenansammlungen, kein gemütliches Beisammensein. Das alles halten die Narren an diesem Dreikönigstag ein. Und das alles gehört auch zum Selbstverständnis derjenigen, die im Südwesten Fasnacht leben. So Professor Werner Metzger, Brauchtumsforscher an der Universität Freiburg.
Narren treten ja an, Jahr für Jahr, um sich selber Freude zu machen, aber vor allem natürlich anderen auch Freude zu bereiten. Niemand will anderen Leid zufügen oder die gar jetzt in gesundheitliche Gefahr bringen. Und Narren praktizieren dann einfach in ganz reduziertem Maße das, was unter Corona-Bedingungen möglich ist.
Und schließlich ein Blick in die Fasnachtsgeschichte. Gerade in Zeiten, in denen die Menschen mit Seuchen und Epidemien zu kämpfen hatten, schlug sich das auch in Fasnachtsmasken und Figuren nieder.
In den Figuren der schwäbisch-alemannischen Fasnacht spielt die Pest vor allem immer mal wieder eine Rolle. Wenn man etwa an die Zentralfigur der Hechinger Fasnacht denkt, das Pestmäntle, das entsprechend malträtiert wird, oder an die Dorauschreier in Saulgau, die ja auch angeblich an der Pest anknüpfen sollen. Also dort sind es immer auch Bewältigungsformen. Man wird der Pest Herr, indem man sie sozusagen in der Fasnacht kleinkriegt.
Gibt es also in Zukunft irgendwann auch einmal eine Art Corona-Maske? Heute am Dreikönigstag mag diese Frage noch niemand beantworten. Sehr wahrscheinlich ist aber, im Februar, wenn die eigentliche Fasnacht auf dem Programm steht, wird nicht alles ruhig bleiben im Südwesten, sagt Harald Kirchmeier.
Das ist die fünfte Jahreszeit. Die findet statt, ob jetzt Lockdown ist oder sonst was. Ich weiß noch 1991, wo die Fasnacht offiziell ausgefallen ist wegen Golfkrieg. Ha, da war der schmutzige... Der war toll, die Leute waren trotzdem auf der Straße und es war irgendwie so, also was so Halbverbotenes, das ist manchmal schöner.
Dieses Jahr wolle man aber zur Fasnachtszeit weder halb noch ganz verbotene Aktionen starten. Wenn schon im Februar zur Fasnachtszeit einzelne Narren sich Kostüme anlegen werden, dann aber unter Einhaltung aller geltenden Regeln, versicherte Chef der Überlinger Hänsele-Zunft. Und in dieser Hinsicht, so Fasnachtsforscher Werner Metzger, sei auf die Narren wirklich Verlass.
Narren sind oft sehr viel vernünftiger, als man auf den ersten Blick denkt, obwohl sie eigentlich als ihre Bühne die Unvernunft gewählt haben und mal für ein paar Tage einfach sozusagen legitimierten Unsinn machen. In Situationen, wo es dann wirklich ernst wird, da handeln die Narren dann doch sehr verantwortungsbewusst. Niemand möchte Leute in Gefahr bringen, entsprechend handeln die Narren auch. Man kann, so komisch es klingt, in dieser Fasnacht von den Narren Vernunft lernen.
In Überlingen wurde heute die fünfte Jahreszeit gefeiert, allerdings unter beschränkten Bedingungen. Eine Reportage war das von Thomas Wagner.